freue mich, Frau Dr. Elisabeth Oberzaucher für den einführenden Vortrag begrüßen zu dürfen. Sie sind österreichische Verhaltensbiologin, Anthropologin. Sie lehrt und an der Universität Wien und hat aber auch einen Lehrauftrag an der Universität Ulm. Sie erforschen menschliches Verhalten aus evolutionsbiologischer Sicht mit Schwerpunkt Umwelt-Mensch-Interaktion, Kommunikation und Partnerwahl. Ganz spannend. Kann ich nur empfehlen, gibt es ein paar interessante YouTube-Filme dazu. 2015 haben Sie den satirischen Anti-Nobelpreis bekommen für Ihre Arbeit über Mulail Ismail. Und 2017 ist dieses Buch rausgekommen, Homo Urbanus. Und es geht im Grunde genommen darum, dass unsere Gesellschaft oder global gesehen wir immer mehr verstädtern, also sprich die Urbanisierung. Sie schreiben, dass ungefähr 50% der Menschheit momentan in Städten lebt, vor allen Dingen in den Schwellenländern. Es sieht etwas anders aus in den Industrieländern. Da haben wir eine Gegenbewegung, dass Leute auch aus den Städten rausziehen, sich ihren kleinen Traum von ihrem Häuschen erfüllen, mit einmal drumherum gehen können, den, ich sage jetzt bewusst, Grünfläche, weil leider ist es so oftmals. Und von daher bin ich jetzt gespannt auf Ihren Vortrag Homo Urbanus mit Naturelementen menschengerecht bauen. Danke.
Dankeschön für diese wundervolle Einführung. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Biologin und ich bin aber eigentlich gar nicht mehr so sehr Biologin, wie ich mal war. Also von der Ausbildung her habe ich mit Tieren angefangen, bin dann irgendwann einmal bei den Menschen gelandet. Und jetzt ist es so, dass das ist jetzt gar nicht Ihre Schuld, dass Sie das gar nicht erwähnt haben, aber für mich, ich habe jetzt letzte Woche mal drüber nachgedacht, ich habe jetzt mittlerweile nämlich noch zwei Lehraufträge an noch zwei Unis dazu bekommen, die mich wahnsinnig freuen, nämlich ich habe einen Lehrauftrag an der Angewandten und ich habe einen Lehrauftrag an der Technischen Universität. Das, was mich daran so wahnsinnig freut, ist, dass es, glaube ich, sehr gut abbildet, wie interdisziplinär ich eigentlich arbeite. Ja, also für mich irgendwie so ist es wahnsinnig schwer, mittlerweile mir einen Marshall zu verpassen. Deswegen, weil es mir diese disziplinenübergreifende Arbeit so viel Spaß und so viel Freude macht und weil ich glaube, dass da auch tatsächlich die Zukunft liegt. Weil wenn wir versuchen, die großen Probleme der Welt in Angriff zu nehmen, dann wird es nicht reichen, dass wir einfach nur aus unserer kleinen, denkerischen, mit Scheuklappen versehenen Denkwelt heraus agieren, sondern wir müssen darüber hinausdenken und wir müssen uns überlegen, wie können wir zusammenarbeiten und wie können diese unterschiedlichen Blickwinkel sich gegenseitig ergänzen und wie kann daraus etwas Neues entstehen. Und deswegen ist auch dieses Symposium ganz wundervoll, weil da so unterschiedliche Weltsichten zusammenkommen, nicht aufeinandertreffen. Und das finde ich sehr schön. Als Biologin ist natürlich für mich das Thema Naturvielfalt bauen ein Thema, wo es jetzt nicht nur darum geht, dass man nachhaltige Werkstoffe einsetzt, sondern für mich ist zum Thema Nachhaltigkeit ein Punkt ganz wichtig, und zwar der, dass Gebäude nur so lange nachhaltig sind, solange sie auch genutzt werden wollen. Das heißt, wenn ich eine sehr kurze Lebensdauer eines Gebäudes habe, habe ich nicht nachhaltig gebaut. Und eine kurze Lebensdauer garantiere ich vor allem dadurch, dass ich ignoriere, wer denn überhaupt dieses Gebäude nutzen wird. Und dieses Berücksichtigen der menschlichen Bedürfnisse, dieses Berücksichtigen der menschlichen Verhaltenstendenzen, das ist mein Thema, wie ich hierher komme. Und wir denken sehr viel nach im Sinne von Zielgruppen, im Sinne von speziellen Bedürfnissen, was denn da jetzt notwendig ist, um ein Gebäude so zu gestalten, dass es auch funktioniert. Mein Ansatz ist genau von der anderen Seite, nämlich mein Ansatz kommt daher, dass es sehr viel gibt, was uns verbindet. Wir sind alle Homo sapiens. Ich bin Zoologin. Also dementsprechend habe ich einen sehr einen einigermaßen distanzierten Blick auf die Spezies Mensch. Und das, was uns als Homo sapiens verbindet, das bedeutet auch, dass wir sehr viel Ähnlichkeiten aufweisen. Und diese Ähnlichkeiten sollte man auch berücksichtigen, wenn man über Gebäude nachdenkt. Woher kommen diese Ähnlichkeiten? Für eine Biologin aus der Evolutionsgeschichte. Also die Evolution von Homo sapiens hat Spuren hinterlassen. Hat Spuren hinterlassen darin, wie unsere Anatomie ist, also wie unsere Körper gebaut sind. Hat aber auch Spuren hinterlassen dahin, wie wir denken, wie unsere Sinne funktionieren, aber auch, wie wir uns verhalten. Und das ist mein Ansatz, dass aus dieser Evolutionsgeschichte heraus wir ein Verständnis dafür entwickeln können, wie Menschen so ticken, im Großen und Ganzen, natürlich mit ganz viel individueller Variabilität, das ist ganz ungefragt, aber auch, wie wir diese Schnittstelle Mensch-Umwelt angehen können und wie wir Vorhersagen treffen können darüber, wie bestimmte Umgebungsparameter sich auf unser Verhalten und auf unser Wohlbefinden auch auswirken. In diesem Zusammenhang ist das sogenannte Environment of Evolutionary Adaptedness oder die Umgebung evolutionärer Angepasstheit ein ganz, ganz wichtiger Faktor, nämlich deswegen, weil diese Umgebung die war, die uns geformt hat, die sehr viel, sehr lange in unserer Evolutionsgeschichte uns geprägt hat und wo ganz viel entstanden ist, was neu war in unserer Evolutionsgeschichte. Also da war zum Beispiel, waren da Anpassungen im körperlichen Bereich notwendig, also der aufrechte Gang ist entstanden, aber auch unser Gehirn ist gewachsen, ganz extrem in dieser Umgebung. Unser Sozialverhalten hat sich verändert und natürlich hat dieses Environment of Evolutionary Adaptedness auch ganz spezielle Landschaftseigenschaften, die bis heute prägend für uns sind. Das, was als erstes auffällt, ist der weite Blick. Ja, dass man einen guten Überblick hat. Das, was auch auffällt, sind, dass da Bäume sind. Also grün ist wichtig. dann gibt es Herdentiere, dann gibt es Reliefunterschiede, die uns die Orientierung ermöglichen. Und all diese Dinge wirken zusammen, um eine Landschaft zu machen, in der wir gut zurechtkommen. In der wir bis heute gut zurechtkommen. Es gibt dann jetzt ein Übermaß eigentlich an Studien, die zeigen, dass wir die Savannenlandschaft als eine sehr attraktive Landschaft wahrnehmen. Und für mich ist es deswegen auch nicht von ungefähr, dass diese wundervollen englischen Parklandschaften eigentlich an eine Savannenlandschaft erinnern, weil die eigentlich diese Parameter sehr schön umsetzen. Allerdings ist das auch ein sehr schönes Beispiel dafür, dass die Evolutionsgeschichte zwar Spuren hinterlässt, aber dass wir der nicht willenlos ausgeliefert sind und so ist es und nichts ist daran beweglich, sondern es zeigt sich, dass sich unsere Landschaftsvorlieben durchaus verändern können. Und zwar, wenn also im Laufe der Pubertät verschiebt sich unsere Landschaftsvorliebe dahin, wo wir aufgewachsen sind. Das heißt, wenn wir jetzt da in Feldkirch aufgewachsen sind, dann haben wir es gerne ein bisschen hügeliger. Ja? Also irgendwie so, da sind dann die Berge schon etwas, was uns fehlen würde. Ich komme aus Kärnten, mir geht es ähnlich. Also ich habe es dann in Wien im Flachland schon ein bisschen so, dass man denkt, oh, könnte ein bisschen hügeliger werden. Dann in weiterer Folge kommt es sozusagen zu dieser Veränderung, dass wir eben auch diese Landschaft sehr bevorzugen. Ich habe schon vorhin angesprochen, der gute Überblick ist sehr, sehr wichtig. Das ist von Jay Appleton dann beschrieben worden als die Prospect Refuge Theorie. Also die Theorie beschreibt unsere Vorliebe dafür, dass wir Orte bevorzugen, die uns einen guten Überblick, aber gleichzeitig auch einen Rückzug ermöglichen. Das ist etwas, was natürlich bei Gebäuden auch eine wichtige Rolle spielt und was für mich auch dazu führt, dass ich diese Glasfassaden als wahnsinnig kritisch betrachte. Ja? Also so eine Glasfassade, wo man zwar einen guten Überblick hat, aber wo man eigentlich mit einem Schritt im Nichts wäre, das ist etwas, woran unsere biologischen Wahrnehmungsmuster eigentlich nicht angepasst sind. Unsere biologischen Wahrnehmungsmuster können damit nicht umgehen, dass da eh nichts passieren kann. Das heißt, wenn man da so direkt an dieser Glasfassade seinen Bürotisch hat, hat man eigentlich immer eine subtile Erregung und Angst. Das ist physiologisch katastrophal. Das sind Dinge, die schauen von außen gut aus, aber das sind Dinge, die nicht unbedingt zielführend sind dafür, wo wir eigentlich hinwollen. Also auch der Rückzug muss gegeben werden. Und dann kommt das Thema Territorialität. Das ist eines meiner Steckenpferde. Die Territorialität, die so ein wahnsinniges, eine wahnsinnige Misshandlung eigentlich erfährt von uns, weil wir sagen, Territorialität ist was ganz Schreckliches. Ne? Also das ist so etwas, was wahnsinnig negativ besetzt ist. Und wenn man sagt, ich bin territorial, dann bin ich eigentlich böse. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir Territorialität nicht verstanden haben. Und daran sind nicht zuletzt Naturdokus schuld. Wenn Sie sich vorstellen, so ein Naturdoku, ja, also Sie sehen Tiere, die fressen, das ist ganz lieb, und dann haben Sie vielleicht zwischendurch ein bisschen Sex und dann haben Sie vielleicht auch noch, kümmern Sie sich um Ihre süßen kleinen Jungen. Aber damit hat sich's eigentlich dann schon erschöpft, das ist eigentlich tendenziell, ist das die Geschichte. Aber dann kommt immer diese Szene, wo die Musik dann ganz dramatisch und laut wird und dann kommt irgendwie der Eindringling, der das Territorium angreift, und dann kommt der große Kampf und es bricht zusammen und so weiter und so fort. Dann ist es vorbei und dann kommt schon der Abspann, dann ist die Doku vorbei. Das ist so überhaupt keine Abbildung davon, wie die Welt da draußen wirklich funktioniert. Die Welt da draußen funktioniert ja eigentlich so, und das können Naturdoku-Filmer genauso wie Verhaltensbiologen alle bestätigen. Es ist, die erste Eigenschaft, die man haben muss, ist Geduld. Weil wenn man so Tiere beobachtet, dann passiert eigentlich nie was. Ja? Also die sind so langweilig und die streiten eigentlich nie. Und der Grund, warum die eigentlich nie streiten, liegt darin, dass es sowas wie Territorialität gibt. Weil die Territorialität Regeln beinhaltet. Also die sagt einfach, was darf an einem bestimmten Ort passieren und was nicht. Und dadurch kommt man sich gar nicht in die Quere. Und das ist ganz wundervoll. Also wenn man Territorialität richtig versteht, dann umarmt man sie auch. Und dann berücksichtigt man das auch im Bauen, indem man Territorialität auch erlaubt. Und nicht sagt, wir müssen die ganze Zeit miteinander. Wir tun wahnsinnig gern miteinander. Also wir sind soziale Tiere, aber wir wollen uns auch durchaus mal zurückziehen dürfen und das freiwillig uns suchen dürfen, das wir mit anderen tun. Da kommt auch ein bisschen die Individualdistanz mit rein, der Personal Space. Also wir nehmen eine Distanz ein zu anderen, die adäquat ist für das, was wir mit anderen zu tun, also haben wollen. Was ist unsere geplante Interaktion? Wenn wir mit jemandem nicht wirklich etwas zu tun haben wollen, dann muss da jetzt keine Nähe entstehen, weil diese Nähe ist eigentlich nur seltsam. Ja? Also wenn da jetzt eh kein Austausch passieren soll. Wenn ein Austausch passieren soll, dann allerdings schon. Also wenn mir dann jemand zu fern bleibt, dann ist das keine gute Idee. Das heißt, abhängig davon, wie unsere Interaktion geplant ist, sollte auch eine unterschiedliche Nähe möglich sein. Und das sieht man hier, also ich finde das ganz toll, wie das hier organisiert ist, auch mit diesen Räumen für die Werkstätten, wo dann sehr viel mehr Nähe auch zwischen den einzelnen Teilnehmern gefördert wird, einfach dadurch, wie man die Tische anordnet, wie die Sitzmöglichkeiten angeordnet sind. Zuletzt möchte ich noch auf die evolutionäre Ästhetik zu sprechen kommen. Die evolutionäre Ästhetik geht im Prinzip darauf zurück, dass wir bestimmte Landschaftseigenschaften, bestimmte Strukturen eine wichtige Rolle gespielt haben im Laufe unserer Evolutionsgeschichte. Und da ist jetzt nicht von ungefähr Wasser und Pflanzen zu sehen, Pflanzen ein bisschen weniger, mehr Wasser. Aber diese beiden Elemente waren für unsere Vorfahren in der Savanne wahnsinnig wichtig. Die waren diejenigen, die Überleben gesichert haben. Und deswegen reagieren wir auf einer physiologischen Ebene auf die Anwesenheit von Wasser und Pflanzen. Also da wird Stress reduziert, da steigert sich das Wohlbefinden. Physiologisch reparieren wir da unseren Organismus. Ja, also da geht es uns gut, da können wir uns um all das kümmern, was wir sonst so bei den Herausforderungen unseres Alltags liegen lassen, weil wir uns gerade um andere Probleme kümmern müssen. Pflanzen und Wasser helfen uns dabei, unseren Organismus wieder zu reparieren, uns wieder zum Laufen zu bringen. Und das ist ganz wundervoll, weil wir auf diese Art und Weise eigentlich, wenn wir das wissen, dass uns das hilft, dann stellt sich für mich die Frage, wie es denn überhaupt möglich ist, dass wir Städte bauen, dass wir Gebäude bauen, wo das nicht ganz zentrale Bauelemente sind. Und mir geht es nicht darum, dass man einfach nur Naturelemente verarbeitet und dann schaut es erst wieder aus wie Beton. Ja? Das ist zwar vielleicht nett gedacht im Sinne der Nachhaltigkeit, aber Nachhaltigkeit als gesellschaftliches Phänomen sollte weitergehen. Weil nachhaltig ist auch das, wo wir sagen, die Gesundheit und das Wohlbefinden und wir Menschen sollten uns eigentlich auch wichtig sein, sollten auch mitgedacht werden. Weil das, was wir teilweise mit, und das ist jetzt hier weniger Thema, aber ich war unlängst auf einer Veranstaltung, wo eben so diese Passivhaus-Thematik ganz präsent war, ja, und wo man gesagt hat, irgendwie so, das ist das Thema, das uns eigentlich bestimmt und das ist das, wo wir eigentlich hinwollen. Nur Energie zu sparen kann nicht das Ziel sein. Weil nur mit Energiesparen produziert man Kosten auf anderer Ebene. Zum Beispiel, und da haben wir sehr viel darüber diskutiert im Rahmen von einem Vernetzungsprojekt, wo es um die Auswirkung von Gebäuden auf die Menschen geht. Zum Beispiel, dass man durch diese nachträglich aufgebrachten Isolierungsmaterialien einen Faktor extrem reduziert und das ist Tageslicht im Innenraum. Und Tageslicht sind wir sowieso, also Tageslicht ist ein Riesenthema, über das wir heute Nachmittag ausführlich sprechen werden in der Werkstätte, wenn die Carina Grafitstädter dann da ist, was ihr Steckenpferd sozusagen ist, was Tageslicht und Gesundheit eigentlich betrifft. Ich lade sie wärmstens ein, vor allem ihretwegen, dass sie zu unserer Werkstätte dann kommen, weil das wirklich ganz fantastisch ist, was sie da zu bieten hat. Also wenn wir nachhaltig denken, dann geht es nicht ohne darüber nachzudenken, was sind denn überhaupt die menschlichen Bedürfnisse, was sind denn überhaupt unsere Verhaltenstendenzen, weil sonst geht's schief. Dankeschön.